Es ist heute keine klassische Auslegungspredigt. Wir reden heute und ich plane dann das nächste Mal einen zweiten Teil auch daraus zu machen, über die sogenannten Attribute Gottes oder Charakterzüge Gottes, so wie sich Gott uns vorgestellt hat. Im großen Durcheinander unserer Zeit, Kriegsgerüchte, Social Media, Artificial Intelligence, da ist es sehr leicht, den Sinn im Leben zu vergessen und zu verlieren. Man weiß gar nicht, um was es sich handelt, um was es geht. Und heute haben wir ja den Schweizer Psalm gesungen und etwas, was wir erfunden haben, nicht nur Ricola, ist der sogenannte Schweizer oder Genfer Katechismus, Schweizer Glaubensbekenntnis von 1545, in der Reformation eines der einflussreichsten Glaubensbekenntnisse überhaupt. Und dort stellt man die Frage, was ist der Sinn des menschlichen Lebens? Und das Glaubensbekenntnis beantwortet es auch, die Erkenntnis Gottes, unseres Schöpfers. Erst wenn der Mensch Gott, seinen Schöpfer und Erlöser, recht erkennt, denn Theologen sind wir alle, die Frage, sind wir gute Theologen oder schlechte Theologen? Eine Logik über Theos, über Gott, hat jeder von uns, jeder Mensch. Also wenn der Mensch seinen Schöpfer und Erlöser recht erkennt, findet er seine Bestimmung und wird dann erst glückselig. Denn wie kann jemand wahrhaft glücklich sein, der seine Bestimmung gar nicht findet oder lebt, sondern nur noch existiert? Und wie schnell passiert das? Und wie kann das Geschöpf Bestimmung finden außerhalb der Erkenntnis des Schöpfers? Jetzt die Schwierigkeit für den Menschen ist, für Gott gibt es gar keinen Vergleich. Wir sind uns da gewöhnt, ja, wie ist denn das in in Genf? Ja, ungefähr wie in Zürich, aber sie sprechen Französisch. Ist anders, aber ist ähnlich. Jetzt für Gott haben wir überhaupt keinen Vergleich. Das ist die Schwierigkeit. Wir erkennen ihn nur daran, was er von sich aus in seinem Wort in der Bibel uns gesagt hat, wie er ist. Wie zum Beispiel durch seinen Namen, die er uns gegeben hat. Es sind Offenbarungen seines Wesens. Und zwar so ausgesprochen, dass wir ihn durch seinen Namen erkennen können. Yahweh, das ist die häufigste Bezeichnung Gottes überhaupt, meist in unseren Bibeln mit Großbuchstaben wiedergegeben. Herr, überall wo Herr, nicht jede Übersetzung macht das, aber wenn du das so siehst, dann weißt du, dort steht eigentlich Yahweh ursprünglich. Yahweh bedeutet der Seiende, der Immerwährende. Als er sich so Mose in 2. Mose 3,14 sich so offenbart, als er fragte, wer bist du denn? Was soll ich denn sagen, wer mich geschickt hat? Ich bin, der ich bin. Also Yahweh, der Seiende, der Immerwährende schickt dich. Jetzt das Spezielle ist, Yahweh ist ein Eigenname, mit dem sich Gott ganz persönlich offenbart, wo er auch sagt, dass er ein Ich ist. Nicht ein Ding, nicht ein Konzept, nicht eine Idee, sondern ein Ich, eine Person. Und aus diesem göttlichen Ich erhält auch der Mensch seinen Ursprung, seines Ichs. Aber auch schon zu Beginn, im allerersten Vers der Bibel, hat sich Gott ganz speziell offenbart. Und zwar mit dem Wort Elohim. Am Anfang schuf Elohim Himmel und Erde. Das ist der zweithäufigste Name Gottes. Elohim bedeutet so viel wie der überragend Mächtige. Der überragend Mächtige. Alle Geschöpfe verdanken ihre Existenz und ihr Wesen ihm. Das sollte ganz klar sein. Das Spezielle daran ist, Mose hätte damals mehrere Mehrzahlsformen im Hebräischen schon gehabt. Er verwendet hier aber Elohim, eine Mehrzahlform, die für mindestens drei verwendet wird. Das Verb ist aber Einzahl. Dem Ding nach eine Einzahl und doch eine Mehrzahl. Und so sollte der Mensch wissen, zu Beginn, dass in dem einen Gott drei Personen existieren, gleichen Wesens, gleicher Macht und gleicher Ewigkeit. Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Etwas, das leider das israelische Volk bis heute nicht begreift. Und deswegen wurde eigentlich der Herr Jesus ja gekreuzigt. Ja, ihr Lieben, Gott stellte sich vor, so lasst uns ihn erkennen. Das tönt so einfach und doch geht das so leicht vergessen. Wollen wir kurz beten. Ja, Herr, lass dein Wort ausführen, wozu du es ausgesandt hast. Lass es bewirken, was dir wohlgefällt in uns, Herr. Ich bitte dich, lass uns dich erkennen in deinem Wort. Mach uns unsere Augen, mach uns die Herzen auf, mach uns unsere Gedanken auf und lass uns dich erkennen, damit, o Herr, wir uns endlich auch besser selbst erkennen können. Das bitte ich im Namen Jesus, deines Sohnes. Amen. A.W. Tozer, ein Schriftsteller und wichtiger Prediger des letzten Jahrhunderts, schrieb in den 60er Jahren bereits: Die Gemeinde hat das Staunen über die Herrlichkeit Gottes verloren. Wie sieht es heute aus? Würden wir diese Aussagen aufgrund unserer so tiefgehenden und so hochragenden geistliches Leben widerlegen können? Oder würden wir es eher leider bestätigen? Die Gemeinde hat das Staunen über Gottes Herrlichkeit verloren. Weil es liegt auf der Hand, und das habe ich schon so oft gesehen, wenn ich theologische Vorträge halten kann und auch dann seelsorgische Gespräche, alle unsere Probleme, jedes Versagen im Leben, jede Schwierigkeit, mit der wir konfrontiert werden, hat mit irgendeiner mangelnden Erkenntnis Gottes zu tun. Du kannst es mir glauben, egal welche Schwierigkeit, Problem, Versagen in deinem Leben da ist, Gott hat es so eingerichtet, dass er uns etwas beibringen will. Und das hat nämlich damit zu tun, dass wir irgendwo eine mangelnde Erkenntnis bezüglich seiner Person haben. Darum ist die Erkenntnis Gottes so wichtig. Und darum schrie Gott durch das ganze Alte Testament bereits, wie zum Beispiel durch den Propheten Hosea in Hosea 6,3, so lasst uns ihn erkennen, ja eifrig danach trachten, nach der Erkenntnis Jahwes, des Herrn. Und wie die alttestamentliche Gemeinde damals bei Hosea, so auch die neutestamentliche Gemeinde bei Paulus. Denen musste Paulus auch schreiben, das ist noch nicht da, den Philippern, eigentlich eine Gemeinde wie ihr hier, die Viva. Die einzige Gemeinde, denen er nichts Negatives schrieb. Er musste sie nicht tadeln und doch musste er sagen, hey, liebe Leute, hört nicht auf. Ich lasse alles hinter mir, das sagt der hochragende Paulus. Ich betrachte es sogar als Verlust. Wozu? Um ihn zu erkennen. Um ihn zu erkennen. Und eben uns zu helfen, ihn zu erkennen, weil wir keinen Vergleich haben, kein Konzept haben, teilte Gott uns seine Attribute, seine Charakterzüge im Wort mit. Das sind ja seine sogenannten Machteigenschaften. Unabhängigkeit, die Allmacht Gottes, Allgegenwart Gottes, die Ewigkeit Gottes, die Allwissenheit Gottes, die Unveränderlichkeit Gottes. Diese sind für sich allein erschreckend. Aber das sind auch seine Tugenden, die er uns mitteilt in seinem Wort. Liebe, Gnade, Geduld, Heiligkeit, Gerechtigkeit, Wahrheit. Ich will heute jeweils eine Machteigenschaft mit einer seiner Tugenden verbinden. Und jeweils nur drei davon, die Zeit reicht sonst nicht aus, und auch nur kurz. Denn eigentlich könnten wir und hoffentlich werden wir Ewigkeiten lang jede einzelne betrachten können. Jetzt wichtig voraus, Gott ist einer. Er besteht nicht aus mehreren Teilen, die dann zusammen ein Ganzes ergeben. Gott ist kein Puzzle. Gott ist auch keine Blume, wo wir da auseinandernehmen können, wie in der Schule, als wir die Blume ja analysierten. Oder? Gott ist einer. Als Geschöpfe können wir aber, wir sind limitiert und wir können daran nachdenken, dass Gott Liebe ist. Und dann können wir nachdenken, dass Gott heilig ist. Wir dürfen aber nicht den Fehler begehen und uns vorstellen, dass Gott so wäre, dass Gott sich teilt, sondern Gott ist immer alles, was er ist, zur selben Zeit. Er ist nicht zur Hälfte Liebe und er ist nicht zur Hälfte Heiligkeit, ein Konzept aus dem asiatischen Yin und Yang zum Beispiel. Nein, er ist ganz Liebe und er ist ganz Heiligkeit und immer alles, was er ist. Erstaunlich. Unsere Eigenschaften, ja, die sind Teil unseres gesamten Wesens. Wir sind entweder böse mit dem Kind und nachher sind wir dann wieder lieb mit ihm. Aber im Verkehr, wenn dich einer abschneidet, dann bist du nicht Halleluja. Dann ist es schwierig, Halleluja zu sein, oder? Dann bist du das mal. Ja. Aber in Gott ist jede Eigenschaft identisch mit dem ganzen göttlichen Wesen. Seine Liebe ist heilig, seine Heiligkeit ist voller Liebe. Und die ersten zwei, was wir betrachten, ist eben seine Liebe in Verbindung mit seiner Unabhängigkeit. Du bist würdig, o Herr, unser Gott, unser Herr und unser Gott, zu nehmen die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge erschaffen und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Unabhängigkeit. Das ist schwierig für uns. Gott allein genügt sich selbst. Ihm fehlt nichts. Er braucht niemanden, der ihn ergänze. Er hat keinen Helfer nötig oder Berater. Und er braucht keinen Tröster. Er trägt alles, wird aber von nichts und von niemandem getragen. Er gibt allem Anfang und Existenz. Er selbst hat aber keinen Ursprung. Und wie hier proklamiert wird im Himmel, in Offenbarung 4, 11, sehen wir, dass in der Schöpfung Gott auch alles aus sich selbst und von sich selbst gewirkt hat. Nicht aus einer Not heraus, dass er Kindlein bräuchte, dass er uns bräuchte. Nein, er tat es einfach, weil er es wollte. Das ist das Erstaunliche. Er wollte uns. Jetzt die Vorstellung von einem, der sein Dasein nicht begründet, keinem Rechenschaft abgibt, selbstexistent, unabhängig und in sich selbst genügsam ist, ist etwas beruhigend für den Menschen, den Unabhängigen. Es erfordert ein beträchtliches Maß an Demut, was der Mensch normalerweise nicht besitzt, Gott so zu erkennen. Gott lässt sich in keiner Kategorie einordnen. Und das verlässt uns eben leider, eigene Gottesbilder an menschliche Gedanken dann anzupassen. Und das sehen wir immer wieder. Es gibt Christen, ihr Gott erlaubt so und so, und wieder Christen, ihr Gott erlaubt so und so. Und dann gehst du nachschauen und sagst, ja, aber das ist nicht der Gott der Schrift, wer sich so offenbart hat. Ja, ja, aber so wie ich es gesehen habe, gut, siehst du das, aber wie hat sich denn Gott in der Bibel offenbart? Ja, Christus muss etwas Neues in uns wirken, eine neue Natur. Er muss die Natur des Menschen umkehren, damit der Mensch willig ist und den Wunsch bekommt, Gott so zu erkennen, wie er ist. Und dies nennt die Bibel Erlösung oder eine neue Schöpfung. Wenn der Mensch von seinen sündigen Eigenheiten befreit wird durch die Wahrheit Gottes. Und in dieser Erlösung, in dieser Schöpfung des neuen Menschen, so wie bei der Schöpfung der Welt, ist Gott auch unabhängig. Er tat es und er tut es von sich aus. Das zeigt uns der Prophet Ezekiel. Das ist so ein wichtiges Versprechen Gottes. Ezekiel 36. Und ich will euch, und ich will euch, das sagt er Israel, ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Israel wartet noch auf diese Verheißung, dass das bei ihnen stattfindet. Was für eine Gnade, dass bei uns dies bereits stattfinden durfte. Was für eine herrliche Gnade Gottes. Und dann sagt er noch, und ich will euch befreien von allen euren Unreinheiten. Und im Vers 32 erinnert er sie aber, und uns auch, nicht euretwegen werde ich dies tun, spricht Gott der Herr. Das solltet ihr wissen. Schämt euch und errötet über eure Wege. Ich will. Da ist der Mensch überhaupt nicht mit beteiligt. Gott ist nicht nur Initiator, er ist der alleinig Handelnde. Würde Gott nicht von sich selbst aus wirken, dann würde gar kein Mensch zu ihm kommen. Und was veranlasst Gott dazu? Seine Liebe. Das ist die erste Tugend, die wir anschauen werden. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Gnade. Die Liebe ist die Triebfeder zu allem, was Gott tut und redet. Alles ist von seiner Liebe verschönert. Johannes kann es gar nicht anders ausdrücken in seiner ersten Epistel. Er sagt einfach, Gott ist Liebe. Also Gott hat nicht Liebe, sondern Gott ist, die Essenz Gottes ist Liebe. Wenn alle Attribute Gottes, die wir betrachten, Strahlen der Sonne wären, seine Unabhängigkeit, Macht und so weiter, dann wäre der Kern der Sonne, der brennende Kern der Sonne, wäre Liebe. Das ist die Liebe Gottes. Und Gottes Liebe ist voraussetzungslos. Man muss keine Bedingungen erfüllen. Gott liebt, weil er liebt. Seine Liebe entsprang seiner Liebe. Das ist tautologisch gesagt, aber man kann es gar nicht anders sagen. Es ist so. Und das ist wichtig, denn wenn nichts im Menschen die Liebe Gottes gewinnen kann, so kann auch nichts im ganzen Universum Gott daran hindern, den Menschen zu lieben. Wie wunderbar Gott dies eingerichtet hat. Und Gott ist ewig. Also brennt seine Liebe von Ewigkeit her. Bevor man existierte, bevor er überhaupt alles erschuf, dachte er an dich und sagte, wow, Vater, Sohn und Heiliger Geist, wenn wir den Rudi machen, dann werden wir ihn retten. Und sie freuten sich, da war noch gar nichts. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Und das ist das Erstaunliche, welche Eigenart des freien, selbstgenügsamen Gottes, sich mit den Menschen zu identifizieren. Auch Johannes staunt, wo er schreibt, darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und uns seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Aber mehr Schweizer sind unabhängig. Wir lehren ja unseren Kindern, du musst für dich selber schauen. Und wir wollen auch unabhängig von Gott sein. Und Liebe wird so zur Eigenliebe. Luther hat geschrieben, der Mensch ist in sich selbst gekrümmt. Und darum sind wir gefangen in unsere Sünden, manipuliert von der Welt und ihren Begehren und dem Teufel und seinen Tricks und Lügen ausgeliefert. Wer kann da retten? Gott sei Dank für seine unabhängige Liebe. Wie die Unabhängigkeit Gottes und seine Liebe zusammenwirken, sehen wir daran, wie der Vater den Sohn in die Welt sandte. Prä-Schöpfung, nochmals. Sie mussten das nicht machen. Und der Sohn bewies seine grenzenlose Liebe, indem er sein Leben nicht für tolle Menschen, sondern für Sünder, für Feinde gegeben hat. Und so wirkt auch der Heilige Geist dann beständig in seiner Liebe so lange an uns, bis wir uns unserer Sünde bewusst werden, überführt werden, uns selbst anschauen und Buße tun, um dann ihn anzuschauen und befähigt werden, an seine Vergebung am gekreuzigten Christus zu glauben, wenn Gott da nicht wirken würde. Das ist erstaunlich, weil jede Religion oder alle Religionen der Welt verlangen von uns irgendetwas. Etwas, das wir machen, erfüllen oder befolgen müssen. Nur die Bibel offenbart uns einen vollkommenen Gott, der von allem unabhängig ist und nichts braucht, schon gar keine rebellischen Sünder und Abweiser, der sich aber seiner Liebe, die aus ihm selbst entsteht und von nichts anderem motiviert wird, als von sich selbst, von ihm alleine, sich dann entscheidet zu retten. Einzigartig. Wenn du heute die Augen Gottes sehen könntest, dann würdest du ein liebevolles Glitzern sehen. Ich glaube, einigen muss ich das wiederholen. Wenn du heute die Augen Gottes sehen könntest, dann würdest du ein glitzerndes, liebevolles sehen. Aber ich verdiene diese Liebe nicht. Genau. Und das ist gut so. Denn was, wenn die Liebe Gottes von dir abhängig wäre? Bei der ersten Sünde, keine Liebe mehr. Nein, Gott hat es so eingerichtet, dass es nicht so ist. Darum liebt dich Gott, unabhängig von dir. Gott liebt dich trotz dich. Kann man das so sagen? Ich weiß nicht. Ihr versteht, was ich meine. Er entschied sich vor Ewigkeiten dazu, dich zu lieben. Wie antworten wir? Wie antwortest du? Die nächsten zwei, die wir anschauen, ist die Allmacht Gottes und seine Gnade. Allmacht, Souveränität. Ui, damit haben wir auch ein bisschen Schwierigkeit. Gott hat Macht über alles, was ist. Alles ist durch ihn geworden. Nichts vor allem, was ist ohne ihn geworden, sagt Johannes 1,1,3. Er trägt alle Dinge, Hebräer 1,3. Und nichts ist ihm unmöglich. Wie der Psalmist sagt, unser Gott ist in den Himmeln. Alles, was ihm wohlgefällt, tut er. Das ist tröstend und erschreckend zugleich, nicht? Aber es ist nur logisch, schlussendlich. Gott besitzt Macht. Da Gott unendlich ist, muss auch seine Macht unendlich sein. Also besitzt Gott unbegrenzte Macht, somit ist er allmächtig. Ist nur logisch. Und dennoch kann Gott einiges nicht. Nicht, weil er keine Macht hätte dazu, sondern weil er es nicht kann. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Er kann nicht aufhören, Gott zu sein. Gott kann nicht lügen. Und Gott kann den bußfertigen Sünder nicht abweisen. Das ist erstaunlich, wenn der Sünder bußfertig zu ihm kommt. Das hat mit seiner Gnade oder seinem Erbarmen zu tun, die nächste Tugend. Gnade ist Gottes freie Handeln an Unwürdige. Wie sich ein Vater über seine Kinder erbarmt, so erbarmt sich Gott über uns, sagt der Psalmist im Psalm 103, 13. Freies Handeln an uns Unwürdige. Aber Gottes Gnade ist nicht nur Vergebung. Wir vermischen das oft, sondern es ist eine mehrfach mächtige und vollkommene Gnade. Sie begnadigt den Sünder, wirkt in ihm aber auch die Neugeburt und befähigt ihn dann auch, fortan ein neues Leben zu laufen, zu führen. Weil wir sind ja von Natur aus, was Gott betrifft, taub. Wir sind blind, lahm. Wir sind sogar tot in unseren Sünden, sagt Paulus in Epheser 2, Vers 1. Und wir werden nie die ganze Ungeheuerigkeit unserer Sünde erkennen. Das müssen wir auch nicht. Was wir erkennen sollen ist, egal was unser Zustand ist, egal was unsere Not oder was unsere Sünde ist, wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmend geworden. Wie gewaltig ist das? Wie Gottes Allmacht und seine Gnade zusammenwirken, finde ich, können wir nirgends so schön sehen wie am Gethsemane und Golgatha. Diese zwei Szenen am Schluss des Lebens Jesu. Im Gethsemane nahm Jesus den Kelch unserer Sünden, vermischt mit dem Zorn Gottes über die Schuld dieser Sünden. So dramatisch, so erschreckend war das, dass er dreimal, das ist der Herr Allmächtige, dreimal zum Vater geht und bittet, gibt's nicht noch einen Plan B? Muss ich diesen Kelch wirklich nehmen? Er bittet dreimal um Gebet. Wir wissen ganz genau, seit wir klein sind, wie sich Schuld der Sünde anfühlt, nicht? Und je älter wir werden, wird es nicht besser. Es ist verzweifelt. Und Jesus nahm die Schuld aller Menschen und aller Sünden der Menschen auf sich. Als Mensch brachte ihm das sogar Blutschweiß auf die Stirn. Was für eine Erfahrung das gewesen sein muss. Und darum musste der Mensch gleichzeitig der Allmächtige bleiben. Sohn des Menschen und Sohn Gottes. Nur so kann er uns gleichzeitig Gnade und Vergebung offerieren. Im Tausch gegen unsere Sünden. Und dies zeigt er dann sofort am Kreuz, nicht wahr? Er hängt da zwischen zwei Verbrechern, die ihn zuerst verspotten und plötzlich, wie aus dem Nichts, keine Ahnung warum, fällt der eine in sich und erkennt seine eigene Schuld und sagt, wir verdienen diese Strafe, aber er nicht. Keiner hat ihm gepredigt. Er wurde nicht getauft, er ging nie in eine Kirche, gut, vielleicht in die Synagoge. Aber wir wissen nicht, ob er von Jesus jemals gehört hätte. Auf jeden Fall, in der Gnade Gottes dreht er sich und sagt, Herr, denke an mich. Und der Allmächtige sagt, ich trage deine Sünden. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Wow. Auch in deinem Leben ist für Gottes allmächtige Gnade nie zu spät. Nie zu spät. Aber höre auf, alles kontrollieren zu wollen. Lass dich in die souveräne Arme Gottes hineinfallen. Weil zu wissen, dem, der alle Macht gehört, dem, der alle Möglichkeiten zur Verfügung stehen, er ist in Kontrolle. Das ist wahrer Friede für die Seele. Seine Allmacht ist voller Gnade. Wir sehen, wie Jesus die Menschen ruft. Es ist so spannend, wie beides zusammenwirken, Allmacht und Gnade. Zuerst der Ruf der Souveränität Gottes. Jesus sagt ihnen, niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und der, welcher der Sohn es offenbaren will. Ganz klar. Und dann Er bleibt nicht dort stehen, dann kommt seine Gnade, der Ruf der Gnade und sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und wie viele von uns würden hier qualifizieren? Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch zur Ruhe bringen. Wie Augustinus mal sagte, wir werden nie ruhen, bis wir ruhen in dir. Die nächsten zwei, die wir gemeinsam anschauen, und die letzten, ist die Allgegenwart Gottes und die Geduld Gottes, haben wir heute auch besungen. Danke vielmals für die Anbetung. Allgegenwart, was bedeutet das? Gott kennt bezüglich des Raumes keine Grenzen. Es gibt keinen Ort, in dem er eingeschlossen werden könnte. Die Himmel und aller Himmel Himmeln können ihn nicht fassen, sagt Salomo, der weiseste Mensch auf Erden, also er muss es wissen, in 1. Könige 8, 27. Aber gleichzeitig gibt es auch keinen Ort, von dem Gott ausgeschlossen werden könnte. Das ist ja die Hoffnung der Sünder. Ja, ich gehe lieber in die Hölle, dort gibt es eine Party. Und er meint, Gott wäre da nicht. Und doch, wie Gott dort gegenwärtig sein wird. Der Psalmist hat das erkannt, als er schrieb, führe ich auf zum Himmel, du bist da. Und bettete ich mich im Totenreich, also in der Hölle, siehe, du bist da. Nehme ich Flügel der Morgenröte, ließ ich mich nieder am äußersten Ende des Meeres. Auch dort würde deine Hand mich leiten und deine Rechte mich fassen. Und jetzt Allgegenwart bedeutet auch, dass Gott überall, wo er ist, er eben ganz da ist. Es ist nicht so, dass nur ein Teil von ihm jeweils an einem bestimmten Ort wäre. Gott ist immer, denn er ist, Yahweh, vollkommen, immer. Wenn wir uns bewusst machen würden, wer heute da ist, hier, jetzt, das ist erstaunlich. Und es ist vor allem erstaunlich, denke ich jetzt, bezüglich seiner Geduld. Das ist die nächste Tugend, die wir anschauen. Seine Geduld. Wie ist es möglich, dass Gott so geduldig ist? Bevor wir diesen Vers lesen, im Alten Testament hat der Prophet Nahum bereits verkündet, Gott ist langsam zum Zorn. Was für eine Aussage. Gott ist langsam zum Zorn. Ist doch ganz anders als Weltherrscher, nicht? Die heute so schnell bomben und was ich nicht alles. Hauptsache meine Meinung wird. Und Gott ist langsam zum Zorn. Gott erträgt alle, obwohl man langsam lernt, häufig versagt und immer wieder den gleichen Fehler begeht. Und welche Geduld hat Gott mit allen, die ihm immer noch widerstehen, ihn verachten. Aber man darf nicht meinen, Gott sei ein alter Opa, ein schwacher alter Opa, der sagt, ja, ja, ist schon okay, ja, ist gut. Nein, Gott kann geduldig sein, hier wegen, weil seine Gerechtigkeit vor 2000 Jahren in Christus befriedigt wurde. Nur darum kann er geduldig sein. Das macht uns Paulus klar, als er sagt, in Römer 3, 25, 26, Gott hat Jesus zum Sühnopfer bestimmt, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren, als Gott Zurückhaltung übte, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, also dort bei Paulus, vor 2000 Jahren, damit er selbst gerecht sei und bleibe und zugleich den Rechtfertige, der an Jesus glaubt, der Sünder, der gläubig wird. Und das gilt heute auch. Paulus schreibt in die Vergangenheitsform für uns, wir sind schon nachher, aber der Glaube ist der gleiche. Und das Objekt des Glaubens ist der gleiche. Auch wenn sich die Zeitform verschiebt. Für Gott verschiebt sich die Zeit nicht. Er kennt keine Zeitformen. Ja, wenn wir nur 5 Minuten alles abschalten würden heute, und uns bewusst machen würden, Gott ist da. Aber nicht als Schrecken, Nein, als geduldigen Vater. Gott ist als geduldigen Vater. Er sieht unsere Handlungen. Er sieht unsere Gedanken. Von Ferne. Das ist erstaunlich. Und in seiner Geduld wartet er wie ein geduldiger Vater. Auch wenn wir sündigen, er wartet geduldig, bis wir umkehren. Denn für ihn sind es beglichene Sünden. Und er weiß es ja schon. Gottes Allgegenwart zusammen mit seiner Geduld sehen wir am Kreuz, als es stundenlang dunkel wurde. Das ist ein Mysterium. Was geschah dort? Und Paulus schreibt, 2. Korinther 5, 19, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete. Ich stelle mir sehr gerne dieses Bild, so unmöglich es ist für unsere limitierten Gehirne. Aber der dreieinige Gott, der wirkt ja immer zusammen. Vater, Sohn und Geist. Und der Vater kam auf Christus in diesem Moment oder war in Christus, wie das Wort sagt, vom Himmel herab. Und in seiner Allgegenwart, weil er ja überall ist, greift er sowohl in die Vergangenheit wie auch in die Zukunft und greift sich alle Sünden aller Menschen zusammen, um sie in diesem Moment auf den Sohn zu legen. Alle Sünden, die gewesen sind, die sind und sein werden, für Gott spielt es keine Rolle. Der Ewige kennt keine Zeitformen. Und dann schickt er den Heiligen Geist in die Zeit hinein, um fortan uns Versöhnung anzueignen. Versöhnung anzueignen. Wie gewaltig ist das? Die Frage ist ganz einfach. Du kannst dich nicht vor Gott verstecken. Er kennt dich durch und durch. Er kennt dich seit deiner Geburt, schon vor deiner Geburt. Und er ist immer da, geduldig. Wie antwortest du auf seine Geduld? Das ist ein wichtiger Vers. Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass Gottes Güte dich zur Buße leitet? Gott stellte sich vor, ihr Lieben, trotz seiner Unabhängigkeit, obwohl er nichts benötigte, entschloss er sich in Liebe, obwohl wir eigentlich das Gegenteil ihm hätten hervorrufen sollen, uns seine Allmacht nicht nur in der Schöpfung, sondern auch im neuen Menschen, in seiner Gnade zu offenbaren. Und obwohl wir ihn zu widerstreben versuchten, blieb der Allgegenwärtige bei uns Unwürdige und begegnet uns beständig mit seiner Geduld. Der Westminster Katechismus, bei der Reformation ging man dann nach England. 2 Jahrhunderte später wurde dieser auf den Genfer, auf den Schweizer Glaubensbekenntnis aufgebaut. Frau fragt auch bezüglich des Sinnes des Menschen, welches ist der höchste Zweck des Menschen, und beantwortet etwas verändert, wie wenn eine Erweiterung der Offenbarung Gottes da stattgefunden hätte. Und er schreibt, sein höchster Zweck ist es, Gott zu verherrlichen und sich seiner ewig zu erfreuen. Da kommt ein Aspekt von Freude, nicht nur Gottes Erkenntnis. Man erkannte dann, wenn ich Gott erkenne, dann bin ich glückselig. Ich habe Freude. Und John Piper, ein wichtiger Prediger unserer Zeit, hat das nochmals ein bisschen weitergezogen und ich finde es wunderschön. Er sagt, indem er sich an Gott erfreut. Also, der höchste Zweck des Menschen, dein höchster Zweck, der Zweck der Gemeinde, der Zweck, dass die Gemeinde hinausgeht und Menschen hineinruft, der höchste Zweck des Menschen ist es, Gott zu verherrlichen, indem er sich ewiglich an ihm erfreut. Ihr Lieben, Gott will, dass wir ihn erkennen und uns an ihm erfreuen. Das ist sinnerfülltes Leben. Möge der Herr uns segnen dabei. Amen.